Papa, danke, dass du dasselbe bist. So wie wir es heute schon gehört haben und gesungen haben. Danke, dass du dasselbe bist. Danke, dass du immer gleich bist und wir uns absolut auf dich verlassen können. Danke für deine Liebe, die ausgegossen ist in unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist. Danke, dass du mit uns wunderbare Wege gehst. Danke, dass wir wissen, wir sind in dir geborgen. Papa, danke für alle Lobpreislieder, die wir heute gesungen haben. Die passen so zur Predigt wieder und so zu dem, was dir auf dem Herzen brennt, was du uns heute sagen möchtest. Danke, dass du ja den Geist uns gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Und wir lieben dich, Heiliger Geist. Wir respektieren dich, wir lieben dich. Wir wollen nichts aus uns tun, wir wollen nichts tun, was nicht aus der Quelle des Christus ist. Wir wollen nicht irgendeinen Aktionismus starten, sondern wir wollen auf deine Stimme hören, auf deine sanfte Stimme. Und wir sagen Ja zu deinem Ja und Nein zu deinem Nein. Und danke, dass du uns führst auf rechter Straße, um deines Namens willen, um deines Namens willen, um deines Namens willen. Der einzige Name, der gepriesen wird, der geehrt wird, der geheiligt ist, ist Jesus Christus. Und danke, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Danke, danke, Jesus, für alles, was du in unser Leben investierst und investiert hast. Danke, es wird nicht leer zurückgehen. Danke, Jesus, Brei sei dir, Halleluja. Wow, bist du froh, dass du geliebt bist? Hey, wow. 8 Milliarden Menschen und du bist rausgepickt. Du bist handverlesen, weißt du das? Weißt du, dass der Sohn dich dem Vater präsentiert hat und dich immer wieder dem Vater präsentiert, weißt du das? Weißt du, dass Jesus vor dem Vater steht und sagt, das ist meine Jutta, das ist meine Bettina, das ist mein Sammy, egal wie er heißt. Und der Vater sagt, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Der Teufel will uns immer einreden, dass wir nicht gut genug sind, dass wir Leistung bringen müssen, dass wir, was weiß ich, alles falsch gemacht haben. Der Vater hat gesagt, wenn du den Sohn liebst, werde ich dich lieben. Das haben wir uns angeschaut. Du bist total geliebt. Und du darfst dich da fallen lassen in dieses Bewusstsein, ich bin geliebt. Und wenn der Alltag so läuft, wenn die Arbeit so läuft, egal wo du hingestellt bist in deinem Leben, dann darfst du wissen, du bist geliebt, geliebt, geliebt. Und wenn das in deinem Bewusstsein ist und es wird immer stärker, kannst du loslassen, du kannst schnell vergeben, du musst dich nicht ärgern, du musst nicht mit Bitterkeit rumlaufen, du kannst Menschen einfach stehen lassen, weil Jesus sie stehen lässt. Du kannst Dinge sehen, wie Jesus sie sieht. Der Teufel bringt jeden Tag wunderbare Nachrichten. Und wenn du dich damit beschäftigst, wird etwas anderes in dir entstehen als das, was Gott sagt. Amen. Gott ist immer noch Gott. Und die Schöpfung ist ihm immer noch untertan. Und der Teufel ist auch Gott untertan, ob er will oder nicht. Und wir brauchen keine Angst haben. Die vollkommene Liebe treibt jede Form der Angst aus. Und uns geht's so gut. Uns geht's so gut. Ja, der Teufel tobt, bei mir auch, aber lass ihn doch toben, ist sein Job, den macht er gut. Sondern doch machen. Sollen wir doch jeden Tag immer wieder ins Ohr flüstern, was alles kommt und was, wie oft er mir sagt, wie er mich umbringt und was er alles macht, soll er doch machen. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer für mich ist. Amen. Und trotzdem geht es mir manchmal so, dir vielleicht auch, wenn wir ganz ehrlich sind, dass wir manchmal denken, Papa, warum hast du es nicht so gemacht? Oder so, warum sind Dinge nicht so oder so? Sind wir ehrlich, schon mal gedacht, Papa, warum hast du mich nicht einfach reich gemacht? Ein paar Millionchen aufs Konto. Warum hast du nicht einfach so gemacht, dass ich nie krank werde? Ich habe einen Buddy, der nie krank wird. Oh, ich bin so voller Weisheit, dass keiner mir das Wasser reichen kann. Manchmal habe ich solche Gedanken. Du auch schon gehabt? Komm, ganz ehrlich. Wo du denkst, wisst ihr, was wir da machen? Wir spielen da Gott. Wir spielen Gott und wir denken, ja, vielleicht hätte ich bessere Ideen gehabt als der Papa. Und wir merken dann schnell, wir kommen an so eine Grenze, wo wir merken, es ist besser, dass er der Chef bleibt. Weißt du, und für den Vater ist es so, wie bei einem Vater, der einen Sohn hat, der drogensüchtig ist. Und wir sind auch Drogensüchtige für den Vater. Nur unsere Drogen heißen anders. Unsere Drogen heißen Stolz, Egoismus, eigener Wille, Unvergebenheit, Sturheit, fleischlich gesinnt. Das sind unsere Drogen. Die machen uns high. Die geben uns, was wir uns wünschen. Kurze Zeit Befriedigung. Und ein weltlicher Vater, der wüsste, sein Kind nimmt Drogen. Und das eine Kind nimmt einmal in der Woche Drogen, das andere Kind fünfmal am Tag. Das ist unterschiedlich. Auch bei uns, manche von uns, wir brauchen einmal in der Woche Anerkennung, andere fünfmal am Tag. Und ein guter Papa, der wird alles verhindern, was diese Drogensucht fördert. Zum Beispiel viel Geld auf dem Konto. Zum Beispiel ein Körper, der die Drogen locker wegsteckt. Merken wir, wie der Vater gut ist? Und beim natürlichen Drogensüchtigen macht man vielleicht so eine Jahrestherapie oder zwei Jahrestherapie. Der Papa macht bei dir eine Therapie, die dauert ein ganzes Leben. Weil er dich liebt. Weil er dich liebt, weil er dich liebt, weil er dich liebt, weil er dich liebt, weil er dich liebt. Ich komme immer wieder, fast täglich, ja eigentlich täglich, komme ich an den Punkt, wo ich nicht fassen kann, dass ich errettet bin. Ich höre schlimme Geschichten von Leuten aus der Welt, von ehemaligen Klassenkameraden, ehemaligen Weggefährten. Da passieren viele schlimme Dinge und ich denke so, boah, ich war kein Stück anders wie die. Und gestern habe ich so drüber nachgedacht und da sagt der Vater zu mir, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte, weil ich dich so lieb habe, Thomas. Wow. Was für ein Satz. Was kannst du da noch sagen? Was kannst du noch dazu tun? Du kannst nur sagen, ja, Papa. Das ist alles, was er will. So einfach sagst, ja, Papa. Deine Liebe ist größer. Seine Liebe befähigt uns, diese Welt zu überwinden. Wenn die Liebe in uns so stark ist und immer stärker wird, und ich glaube, das ist möglich, interessiert uns Sünde gar nicht mehr. Und wisst ihr, was das cool ist? Wenn der Vater uns heilt von unseren Drogensucht, von unseren Drogensüchten, dann macht er uns nicht nur frei davon, er macht uns immun dagegen. Wenn er dich frei macht von Stolz, und das ist ein harter Prozess, wenn er dich frei macht von Stolz, verändert er dein Herz sogar in die Richtung, dass dein Herz Ekel empfindet gegenüber Stolz. Er macht dich immun dagegen. Ein trockener Alkoholiker in der Welt oder ein ehemaliger Drogensüchtiger muss immer aufpassen, dass er nicht wieder irgendwo aus Versehen, versteht ihr? Bei Gott ist es anders. Wenn Gott uns frei macht, wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und dann bleibst du auch frei. Und dann haben diese Drogen keine Macht mehr über dich. Und heute schauen wir uns an, wie der Vater das macht. Was sein Plan ist, wie er sich entschieden hat, wie diese Welt funktioniert. Und das ist nicht immer, was uns gefällt, ist nicht immer, was mir gefällt. Aber ich diszipliniere mich. Ich diszipliniere mich, nicht andere. Ich diszipliniere mich und sage, was der Vater sagt, was gut ist, ist gut. Und dann sage ich, Thomas, halt mal die Schnauze eine Weile. Halt mal einfach die Schnauze mit deinem Gequatsche. Egal, wer da gerade redet, ist mir egal, ob es Seelchen ist oder das Herzelein oder Verstand oder Wille oder Gefühle. Sag einfach halt mal die Schnauze. Da steht, da steht, da steht, da steht und dann ist das so. Und dann ist es gut so. Dann ist es gut für mich. Amen. Halleluja. Hebräer 4, Vers 12 in Luther. Den Vers kennt ihr wahrscheinlich alle. Hebräer 4, Vers 12 in Luther. Und da heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Das Wort Gottes. Das ist der Plan vom Vater für diese Welt. Er hat sie geschaffen durch sein Wort. Er hat uns geschaffen durch sein Wort. Und er hat uns sein Wort gegeben. Und wir können unser Leben nur bauen und erhalten aufgrund des Wort Gottes. Du kannst dem Teufel nur widerstehen mit dem Wort Gottes. Du kannst ihm nicht sagen, ich bin jetzt Sohn Gottes, geh mal weg. Jesus war auch Sohn Gottes, er kam trotzdem. Jesus hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes, verschwind. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben. Er widerstand ihm mit dem Wort. Und seht ihr, wo der Kampf ist in dieser Welt? Wir haben hier so viele Menschen erlebt, und ich behaupte einfach mal, die nicht bereit waren, das Wort zu lieben, das Wort anzunehmen, auf dem Wort zu stehen und mit dem Wort zu kämpfen. Die Woche hat mir wieder jemand WhatsApp geschrieben, ich bin schon wieder mit Depression angegriffen. Dann habe ich so einen heiligen Zorn gekriegt und habe zurückgeschrieben, dann schrei die Depression an, schrei sie an, befehl ihr zu verschwinden. Dann habe ich geschrieben, du bist ein Löwe, kämpfe. Ich habe es satt, dass der Teufel euch quält. Ich habe es satt, dass er mich quält. Aber wisst ihr, wie lange er uns quälen kann? So lange, wie wir es zulassen. Und er kommt nicht, wenn du hier gesalbt rausgehst aus der Anbetungszeit. Der kommt unterhalb der Woche, wenn irgendwas wieder ganz blöd war oder jemand dich verletzen konnte oder eine alte Wunde irgendwie wieder Salz reintun oder an einer Narbe kitzeln. Was wir haben, ist das Wort Gottes. Und hier stehen drei Dinge. Lebendig, kräftig, scharf. Das wollen wir uns anschauen. Lebendig ist das Gegenteil von tot. Mit was Toten kann ich nicht reden, mit was Toten kann ich nichts anfangen. Mit einem toten Hund, wenn der da liegt und schon stinkt, was will ich mit dem machen? Los, hol das Würstchen, gib Pfote. Das kann ich lang probieren. Der Hund wird nichts machen, weil er tot ist. Wenn wir Worte reden, die nicht Wort Gottes sind, die sind tot. Da können wir lange reden und ich wünsche mir. Wie oft ich Christen, Herr, ich wünsche mir. Wir sind doch nicht im Wünsche-Business. Jesus sagt, herrsche im Leben an Christi statt. Wie herrsche ich? Mit dem Wort Gottes. Macht es immer Spaß? Ist es immer, was ich will? Oh, ich habe manchmal auch Lust auf die einsame Insel, wo es ruhig ist. Aber meine Frau sagt immer, die gibt's nicht. Die zerstört immer meine Träume. Und ich bin so dankbar dafür. Amen. Weil dann habe ich so Tagträumereien und denke mir, oh, wäre das schön, wenn. Und dann sagt Bärbel, komm, ich zurück auf den Boden der Tatsache. Hör auf zu träumen, zu schwärmen. Wir sind nicht berufen zum Träumen und zum Schwärmen. Wir sind berufen zu herrschen. Amen. Stell dir mal einen Notarzt vor, der zum Unfall kommt und da hat einer eine offene Wunde und das Blut spritzt raus. Das geht nicht eine Stunde lang. Da sind wir uns einig. Ich stelle vor, der Notarzt steht da und sagt, oh, wäre das jetzt schön, wenn jetzt kein Unfall wäre. Mensch, wäre das toll, wenn ich kein Notarzt wäre. Ich weiß nicht, ob das für den Patienten so toll wäre. Übertrag das mal in den Geist. Da denken wir haben Tage, Monate, Wochen, Jahre, haben wir Zeit. Menschen sterben jeden Tag. Jetzt gerade in dieser Minute sterben Menschen, die verloren sind. Wir sollen herrschen. Das Wort Gottes ist lebendig. Das heißt, es ist aktiv und wirkungsvoll. Wenn du das Wort sprichst, musst du nicht überlegen, ist es lebendig? Der Hund lebt, der sitzt da. Der macht schon, der wartet nur auf Kommando. So musst du dir das Wort Gottes vorstellen. Und dann kannst du sagen, bei Fuß. Du kannst aber sagen, auch was, wenn da wieder einer kommt von der anderen Seite. Los, pack ihn, gib ihm. Das macht das Wort Gottes. Ja oder nein? Es ist lebendig. Dann ist es kräftig. Kräftig heißt voller Energie in sich. Hör gut zu, du musst nichts dazu tun. Das Wort Gottes hat Energie in sich. Gott hat nicht gesagt, der Herr sprach und dann sprach er nochmal, dass es wird, wenn er spricht. Er sprach und es wurde. Warum? Weil seine Worte Vollmacht hatten und die Natur und die Materie sich beugen musste unter dem Wort Gottes. Warum sagt dann die Bibel, sein Wort in unserem Mund ist genauso stark wie sein Wort in seinem Mund? Autorität. Anderes Bild. Du hast einen echten Samen und ein Steinchen. Das eine ist lebendig, das andere tot. Sind wir uns da einig? Wenn ich einen Samen pflanze, dann muss ich nicht jeden Tag ausgraben und gucken, ob auch was passiert. Der Samen macht, wozu er bestimmt ist. Er wird das, was seine DNA ist. Ein Stein hat keine DNA. So, wir können den ganzen Tag viel Worte reden. Christen plappern ganz viel. Aber das sind tote Worte. Das ist wie ein Stein, der hat keine Kraft in sich, der ist tot. Nur das Wort Gottes hat Power. Die Frage ist, was reden die meisten Christen den ganzen Tag? oh Gott, oh Jesus, no, oh Heidenei. Ich mache immer die Schwabe nach, aber das gibt's überall. Bei den Franken ist es genauso, geh, oh mei. Überall reden sie irgendwas, aber was reden sie? Du kannst jedem aus der Gemeinde eine WhatsApp schicken, mir geht's nicht gut. Was verändert es? Die können alle für dich beten. Das ist auch manchmal dran und das ist auch manchmal okay. Ich sage manchmal, ich brauche auch mal Hilfe und sage, hey Leute, betet für mich. Mir geht's auch mal nicht gut. Es ist völlig legitim, wir sind Menschen. Aber ich schreibe nicht jeden Tag oder dreimal am Tag, mir geht's nicht gut. Weil ihr seid nicht da, um meine Pampers zu wechseln. Ihr seid dazu da, um mir zu sagen, Thomas, die Pampers-Zeit ist schon eine Weile vorbei. Und stinkt es, wenn du rumläufst mit vollen Windeln. Amen. Manchen Christen muss man so reden, weil die malt sich den ganzen Tag in die Hose. Vor allem vom Feind oder Krankheit oder was ist alles. Es ist lebendig, es ist kräftig und es ist scharf. Scharf, scharf, cut. Das heißt, wenn etwas scharf ist, geht es mühelos rein und trennt durch, ohne drücken, ohne Gewalt. Ich muss nicht nachhelfen. Stumpfes Messer muss ich drücken oder stoßen ein paar Mal oder wie auch immer. Ein scharfes Messer macht die Arbeit von selbst. Schon mal gesehen, so ein scharfes Messer mit einem Blatt Papier, das macht einfach. Und so ist das Wort Gottes. Du musst nicht nachhelfen. Ich habe das früher jahrelang erlebt, wenn der große Meister kam in die Gemeinde und die ganze Gemeinde durcheinander gemacht hat und der Pastor danach wieder Monate braucht, um die Leute normal zu bekommen, weil dieser eingeladene Prophet das Feuer Gottes hatte und die Übererkenntnis und die Überweisheit und die Übersalbung und an den Leuten den Kopf und dann hat er sie nach hinten weggeschubbt, weil es war ja die Salbung. Und wenn sie es nicht gemerkt haben, hat er nachgeholfen. Du musst nicht nachhelfen. Das Wort Gottes ist scharf. Scharf, 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 scharf. Denn das Wort Gottes ist lebendig, kräftig und scharf. Du musst dem Wort Gottes nicht nachhelfen. Hast du das heute Morgen gefressen, verinnerlicht, verstanden? Das Wort Gottes ist scharf. Immer wieder kommen hier Leute her und sie sagen mir, ja, ich habe gebetet und es ist nichts passiert. Was sie damit sagen ist, das Wort Gottes taugt nichts. Es ist ein stumpfes Messer. Ist das die Wahrheit? Nein. Sie beten mit Unglauben oder die Bibel sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, wollt ihr es für eure Sünde vergeuden, deswegen empfangt ihr nichts. Wenn das die Wahrheit ist und jemand 30 Jahre für dieselbe Sache betet, dann muss er nicht fragen, ob das Wort Gottes nicht funktioniert. Die Frage ist, fällt es auf einen guten Ackerboden? Guck mal, in all den Jahren, wo ich hier für Leute gebetet habe, für Heilung oder was auch immer, manchmal, ich bin noch nicht mal bei den Leuten, fallen die um oder erleben die Kraft Gottes. Und andere, da betest du jahrelang und es tut, ich spüre auch keine Salbung aus meinen Händen fließen. Warum? Weil die nicht auf Empfang sind. Du hast zwei Seiten vom Magnet, eine abstoßende und eine anziehende. Wenn ich damit in die Nähe komme zur anziehenden, muss ich nichts machen, das macht. Wenn Glauben und Hunger auf das Wort Gottes fällt. Aber die abstoßende Seite ist, ich weiß alles, ich kann alles. Wie oft ich von Christen höre, ja, da haben wir schon gebetet. Ja, dann lass doch mir mal Ruhe. Meine Zeit ist schön, mein Tag ist schön. Ich brauche diese Unterhaltung nicht. Wenn du schon gebetet hast, dann komm doch nicht zu mir und frag, was ich denke. Das ist eine Aussage, die ist auf Unglauben getroffen. Und manchmal haben Christen eine Krankheit und dann beten Leute übereifrig für die Person, weil sie denken, ich muss jetzt jeden bebeten, der krank ist. Das ist auch wieder Unglaube. Und aus Unglauben gebiert sich nichts, es ist ein Stein. Ein Stein, da wächst nichts. Es muss ein Samen sein. Verstanden? Das Reich Gottes kommt immer in Samenform. So, und irgendwann macht die Person logischerweise zu und denkt sich, Mann, jetzt warte ich schon 2 Jahre auf Heilung, da haben schon 7 gebetet, der 8. den brauche ich nicht auch noch. Das Dumme ist dann, wenn der 8. jetzt der ist, der von Gott geschickt ist. Mit Glauben, mit Vollmacht, mit Autorität, mit Weisheit. dann ist derjenige zu, da ist nicht mehr auf Empfang, was logisch ist. Deswegen lieber dreimal nachdenken, bete ich jetzt oder lasse ich's? Heiliger Geist, soll ich beten, ja oder nein? Und wenn er nein sagt, lass es, bet nicht. Und wenn die Person sagt, kannst du für mich beten, sagst du, nee, ich habe gerade den Heiligen Geist gefragt, hat nein gesagt. Vielleicht fühlst du dich gerade abgelehnt, ich meine es nicht böse, aber ich spüre nein. Nein, kein Gebet ist besser als bebeten. Weil die Person sich dann fragt, ja, Heiliger Geist, warum hast du es nicht erlaubt? Das ist eine gute Frage. Weil dann kann er mit ihr reden oder mit ihm, versteht ihr? Und dringt durch, es ist wie ein Schwert, das dringt durch. Durch meine Nachbarn, durch meine Frau, durch meinen Feind. Nee, es scheidet Seele und Geist. Ups, das bin ja ich. Es trennt Seele und Geist. Das Wort Gottes hat eine Aufgabe, es trennt Seele und Geist. Und Seele und Geist sind nicht dasselbe. Nochmal, Seele ist Wille, Verstand, Gefühle. Das müsst ihr verstanden haben. Und die gehen durch die Waschung im Wasserbad des Wortes. Dein Geist ist wiedergeboren und versiegelt. Der wird nicht neuer, wenn du in den Himmel kommst. Du hast jetzt schon den perfekten Geist, der aber noch behindert wird, begrenzt wird durch deine Seele und durch deinen Leib. Deswegen muss hier auf Erden ein permanenter Schneideprozess stattfinden, Trennung zwischen Seele und Geist. Und da scheitern die allermeisten Christen. Oh Thomas, ich fühle das nicht. Wenn ich hier was machen würde, was ich fühle, wäre ich nicht mehr da. Aber schon lang. Ich mache nicht, was ich fühle. Ich sage, Herr, was ist dran? Du auch? Schon mal jemand vergeben? Hast du das Gefühl zu vergeben? Nee. Aber du hast gespürt, aus dem Geist, ich soll, ich muss, ich darf. Ihr kennt es alle. Ihr kennt es alle, das weiß ich. Und Seele ist gefährlich. Seelische Christen sind gefährlicher als der Teufel, weil sie aus beiden Quellen ziehen und vermischen. Der Geist Gottes gibt meinem Geist, nicht meiner Seele. Er gibt meinem Geist Zeugnis. Deine Seele ist wie eine Fahne im Wind. Hab's euch schon oft erklärt. Dein Herzlein auch ein bisschen noch, aber vor allem die Seele. Vor jeder Prüfung habe ich gedacht, oh Gott, oh, habe ich genug gelernt? Oh, habe ich alles richtig ausgefüllt? Schaffe ich das? Oh, meine Seele macht mich wahnsinnig, bis das Ergebnis kommt. Ist das Ergebnis da, Herr Bauer, Sie haben bestanden? Oh, wusste ich doch gleich. Auf einmal fängt die an zu tanzen. Denke ich, wer quatscht denn hier? Himmelhoch jauchzend, aufgedreht wie ein Zehnereis. Lass uns feiern heute Abend. Ja? Ruf gleich alle an, ey, ich habe bestanden. Wow, yeah. Denn gerade eben wolltest du noch sterben, jetzt trägst mich auf. Die Seele ist furchtbar. Eine furchtbare Herrin, aber eine wunderbare Dienerin. Die Entscheidung trifft man im Geist. Im Geist, im Geist. Wie herrscht man über die Seele? Nicht nyang, 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 sondern nicht wir machen das. Das Wort Gottes macht es. Das Wort Gottes macht nicht wir. Wir würden zu viel wegschneiden. Bei dir und bei mir, wenn du dürftest, oder ich. Deswegen machen wir das mit dem Wort Gottes. Und mit dem Wort Gottes widerstehen wir. Und kämpfen. Ist das cool? Stell mal vor, wir hätten das Wort Gottes nicht. Da wär wir im Dilemma. Da hätten wir ein Problem. Aber wir haben das Wort Gottes. Trennt Seele und Geist. Leute, das ist einer der wichtigsten Prozesse. Ich nenne das auch Charakterschule. Das Wort habt ihr auch schon mal gehört. Charakterschule. Und genau das ist der Punkt. Weißt du, du kannst anfangen und der Seele sagen, Schnauze halten. Aber die wird immer wieder reinquasseln. Wenn du einen gut erzogenen Hund hast oder ein Pferd, das wird auf dich hören, aber es hat immer noch einen eigenen Willen. Wenn du das Pferd loslässt, warum binden die Cowboys immer vor dem Saloon die Pferde an? Weil das Pferd ist wie die Seele, merkt, oh, Schnur angebunden, ah, ich muss da stehen bleiben. Okay. Und beim Hund genauso, aber mach mal das Pferd los. Das Pferd sagt, yeah, Prärie. Drang, 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 drang. Und der, hey, was soll das? Der Hund genauso. Husch, husch, weg ist er. Und jetzt kommt der Punkt. Wir können unsere Seele so trainieren, dass du diese Leine nicht mehr brauchst. Weil dein Geist so wachsam ist und sagt, Seelchen, du weißt Bescheid. Es gibt eins auf Schnäuzchen, ein Trittchen ins Ärschchen, wenn du nicht machst, was ich will. Und das funktioniert. Und das ist Herrschen im Geist, Leben aus dem Geist. Und da brauchst du niemand mehr schreiben, mir geht's nicht gut. Du weißt selber, was Sache ist. Du weißt, warum es deiner Seele nicht gut geht. Weil sie gerade dominieren will, weil sie gerade weglaufen will. Sagst, Seelchen, meine Seele, Psalm 103, lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir. Und wenn sie keinen Bock hat, dann singst du 3 Lobpreislieder. Und innerhalb dieser 3 Lieder, sind 5 Minuten, merkst du, wie deine Stimmung sich ändert. Das ist Herrschen. Aus dem Geist über die Seele. Und dann werden die Abstände immer kürzer, wo die Seele noch aufmuckt, weil sie weiß, ja, aufmucken ist nicht gut, tut weh. Verstanden? So, dieser Prozess ist das Reifwerden, wo Paulus sagt, wir sollen reif werden. Wir sollen in die Mannesreife kommen. Wir sollen herrschen im Leben. Wo wir vom Knecht zum Sohn werden. Verstanden? Und jetzt, ihr seid dabei, das weiß ich, alle von euch. Ihr wollt das, ihr seid dabei, ihr seid im Prozess. Aber du triffst immer wieder auf Christen, die haben das noch nie gehört. Die haben das auch noch nie verstanden. Und sie sind die Reaktionschristen. Sie reagieren auf alles, was in ihrem Leben passiert. Der Teufel kann machen, was er will. Leute, Menschen in ihrem Leben können mit ihnen machen, was sie wollen. Dann reagieren sie immer drauf, meistens falsch. Reife Christen sind Aktionschristen. Die stehen morgens auf, danken dem Herrn für den Tag, danke Herr, was heute kommt, alles muss mir zum Besten dienen. Ist nicht lang, das Gebet ist kurz. Aber du weißt, aha, oh, mein Arbeitskollege macht mich gerade an, danke Jesus, ah, ich wusste schon Bescheid, ich segne ihn jetzt, ich fluche ihn nicht, ich segne ihn. Du weißt, mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut und so weiter. Und du bist immer einen Schritt voraus. Der Teufel hasst es, wenn er auf Christen trifft, die einen Schritt voraus sind, anstatt die hinterherhinken. Ist das möglich oder ist das Fantasy? Ist möglich, das ist ein Weg. Ja, das macht nicht plopp und dann ist es so. Ist eine tägliche Entscheidung. Jeden Tag aufs Neue. Dann fallen wir mal zurück. Dann müssen wir reagieren. Aber dann sagen wir wieder, hey, Staub abschütteln, aufstehen, weitergehen. Und ich liebe das Wort Gottes. Du auch? Trennt Mark und Bein. Mark und Bein ist ein Bild für dein Innerstes. Für dein Innerstes. Vor einer Weile habe ich euch gesagt, den größten Kampf in meinem Leben habe ich nicht mit dem Teufel gehabt. Der Teufel ist ein besiegter Feind. Sondern mit mir. Und zwar mit meiner Seele. Ich weiß das alles noch gar nicht so lang. Ich habe früher immer gedacht, ich drehe durch. Ich war manchmal kurz vom Punkt, wo ich dachte, ich gehe jetzt in die Klapsmühle. Aber ernsthaft. Weil ich hatte das Wort Gottes. Ich wünsche dir, dass es dir wohl geht und so weiter. Mir ging es aber immer beschissen. Ich habe nicht verstanden, warum geht es mir beschissen. Sorry, wenn ich so direkt bin, aber so war es. Ich hatte das Wort Gottes und habe gedacht, das funktioniert doch alles gar nicht. Es gibt nur eine Handvoll Christen, denen geht's gut. Der Rest, die sind nur am Weinen und denen geht's nicht gut. Heute muss es mir zum Besten dienen. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr, ich verstehe das nicht. Entweder holst du mich jetzt oder komme ich in die Klapse oder du, ich kapiere das nicht. Und dann fing Gott mir an, die Seele zu erklären. Und da habe ich meinen wahren Feind entdeckt. Ja, und das war der Hund, der mich immer beißen wollte. Heute ist er mein Lieblingshund, weil er macht, was ich will. Und das ist so cool. Ich merke heute Dinge, die ich vor Jahren begehrt habe, die sind mir heute, interessieren mich nicht mehr. Ich laufe dran vorbei, das toucht mich null. Dinge, die mir früher wichtig waren, die touchen mich heute überhaupt nicht mehr. Ich merke, je mehr ich meine Seele kontrolliere, desto lieber und gerne und je öfter bin ich im Lobpreis. Ich habe heute Lust gehabt, Lobpreisgottesdienst zu machen. Ich liebe Lobpreisgottesdienst. Zu Berg gesagt, ah, hatte noch kein Wort und dann habe ich aber gespürt, nee, da sprudelt was. Dann entscheide ich mich nicht für mich, weil ich jetzt Lobpreisgottesdienst Lust habe. Ich sage, nee, ihr braucht das Wort, ihr habt Hunger. Und Gott möchte euch satt machen. Und ist ein Richter, ein Richter, ein Richter. Wer ist der Richter? Du? Das Wort. das Wort. Auch nicht der Pastor, auch nicht eine Denomination, auch nicht eine Gemeinde. Das Wort ist der Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Sind wir schon wieder da, wo wir schon mal waren? Was wir uns jetzt schon eigentlich wochenlang anschauen? Oh, das Herzilein. Das Herzilein. Sinne, Sinne, sinnlich, seelisch, irdisch. Sinne, reinigen. Was schaue ich mir an? Was höre ich mir an? Was rede ich? Braucht Reinigung. Durch das Wort, durch das Wort, durch das Wort, durch das Wort. Schon mal jemand angeschnauzt, weil du gerade auf 180 warst und er kam gerade blöd von der Seite, lief dir genau ins Problem und du spürst so, boah, das war's nicht gut. Du spürst vom Wort, du spürst, das war's ungerecht. Und du spürst, geh hin, entschuldig dich. Manche können es gleich, andere brauchen eine Weile. Aber du spürst, Gott lässt dich nicht von der Leine. Du musst dich entschuldigen. Schon so Prozesse gehabt? Und das ist gut. Das nennt man. Dein Geist muss ihn nicht entschuldigen, der sündigt nicht. Dein Geist kann nicht sündigen, weißt du das? Dein Geist ist alle Zeit sündlos. Was sündigt, ist deine Seele. Und die Seele zieht dich immer wieder aus dem Geist raus. Deine Seele will ständig Dinge, die Gott nicht gefallen. Wenn du in der Anbetung stehst und dein Geist, boah, da könntest du sagen, Scotty, beam mich ab, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, oder? Aber wir würden nichts lernen. Wir sind in dem Prozess drin, der Trennung. Und weißt du, der Vater liebt dich so sehr, dass er sagt, ich lasse den Thomas noch auf der Erde, ich gebe ihm noch ein paar Jahre, damit noch mehr stattfindet. Und das ist ein super Prozess. Leute, wisst ihr, dass das Gnade ist? Früher habe ich immer gedacht, hey, wenn man sich mit 100 auf dem Sterbebett bekehrt, boah, das wäre schön. Kein Teufel, keine Kämpfe, nichts. Die gehen aber mit leeren Taschen in den Himmel. Auf mich wartet dein Schatz. Auf dich auch. Weißt du das? Und in Ewigkeit ist das nicht mehr nachholbar. Ich habe euch oft gesagt, jeder, der im Himmel ist, würde gerne noch mal einen Tag kommen und noch mal das Evangelium predigen oder denen sagen, wo sie es versäumt haben oder wie auch immer, ihren Eltern oder Geschwister oder keine Ahnung. Und in der Hölle auch, die würden auch noch mal gerne herkommen und sagen, hey, schau dir die Geschichte mit Lazarus und Abraham in der Hölle an. Hey, waren da meine Brüder? Die haben das Wort und die Propheten. Wenn sie das nicht glauben oder hören, nützt es auch nicht, wenn einer aus dem Totenreich kommt. Krass, würde auch nichts nützen, wenn einer aus dem Himmel kommt. Die wollen immer Engel sehen und was weiß ich, was alles sehen wollen. Nützt ihnen gar nichts. Sondern das Wort und das Wort alleine. Jakobusbrief sagt, das Wort hat die Kraft, die Seele zu retten. Das Wort hat die Kraft, die Seele zu retten. Das Wort hat die Kraft, die Seele zu retten. Bärbel, such mal geschwind den Vers raus. Ich glaube, es ist eins oder zwei. Guck mal. Du wirst finden. Und dann schauen wir uns das noch geschwind dazu an. So. Bis es scheidet. Es scheidet Seele, Geist, Mark, Bein und die Gedanken und die Sinne. Die Aufgabe des Wortes, das Wort hat eine Aufgabe auf der Erde. Dich frei zu machen von deiner Sucht. Von deinen Drogen frei zu machen. Die meisten Gemeinden kämpfen gegen den Teufel, machen Programme, wo sie den Leuten 100-mal die Hände auflegen, sie 100-mal befreien und was weiß ich, was sie alles machen. Aber passieren tut nichts. Warum? Weil die Leute selber das Wort nehmen müssen und glauben müssen. Wenn ich das Wort glaube für Versorgung und du Angst hast, dann nützt es dir nur, wenn ich es dir predige oder ich es dir lehre. Aber es nützt dir nichts, wenn du es nicht glaubst. Und so ist es in jedem Bereich. Du musst selber anfangen zu glauben. Ich liebe jede Heilungsgeschichte, wo Jesus zum Kranken kommt. Und er fragt sie alle, was willst du? Der fragt den Blinden, was willst du? Er fragt den Verkrüppelten, was willst du? Den Leprakranken, dem schon alle Finger oder vielleicht sogar schon die ganze Hand fehlen, was willst du? Warum fragt er die das? Warum fragt er sie es? Er sieht doch, was los ist. Oder wusste er nicht, was los ist? Er wollte, dass sie sprechen. Glauben. Ich will sehen. Ich will gesund sein. Heil mich. Weil die behalten die Heilung. Die anderen nicht. Ich habe schon viele Menschen erlebt, die haben Heilung empfangen, auch hier in der Gemeinde. Und dann gehen sie raus und dann reden sie denselben Stuss wie vorher. Und der Teufel kommt und zwickt wieder. Wenn du da nicht stehst und sagst, ich bin geheilt, Teufel verschwind, Seele halt die Schnauze, ich bin geheilt, ich bin geheilt. Dann kommt die Krankheit zurück. Warum? Weil du sie einlädst, weil du ihr erlaubst, zurückzukommen. Die geschehe nach den Worten deines Mundes. Mit was das Herz voll ist, geht der Mund über. Widersteh dem Teufel mit dem Wort Gottes, dann flieht er. Und glaub mir, ich hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich das verstanden habe, ich habe es so gehasst. Ich habe mit Gott gekämpft, über Jahre, habe gesagt, ich bin die Extrawurst, ich will einen anderen Weg. Oh, du gehst durchs Tal der Tränen, glaub's mir. Du gehst durch den Fleischwolf, erspar dir diese Zeit. Lerne von denen, die das Rad erfunden haben und erfinde nicht ein viereckiges Rad. Es wird schwierig, kann man machen. Man kann auch ein Stoppschildrad machen, das macht trotzdem noch... Es rollt nicht, es läuft nicht rund. Halleluja, wo steht's, Bärbel?
Jakobus 1, 21,
super. Darum legt ab alle Unsauberkeit, alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut. Das Wort. Nicht die Handauflegung, nicht die Salbung, nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe. Das in euch gepflanzt ist und, was hat es? Kraft. Kraft hat, eure Seelen selig zu machen oder zu retten in einer anderen Übersetzung. So, wer hat den Job? Den macht meine Frau für mich. Macht mein Pastor. Ich schreibe dem jeden Tag 10 WhatsApp und dann muss der für mich beten, der arme Kerl. So läuft der Hase nicht. Das ist falsches Denken. Und genauso wie ich oft schon gesagt habe, wenn jemand krank ist, schreibt er 100 Leute an, sie sollen beten. Ja, weil der Heiland bei 99 nicht vom Thron aufsteht, erst bei 100. Dumm gelaufen für den, der nur 99 Freunde hat und keine 100. Das ist falsches Denken. Es ist Religion, es ist Leistung. Hat mit Glauben nichts zu tun. Wenn du Religion hast, brauchst du keinen Glauben. Hast du Glauben, brauchst du keine Religion. Weil die beiden schließen sich aus. Jesus ist gekommen, Glauben zu lehren, nicht Religion. Die katholische Kirche hat die Religion erfunden, nicht den Glauben. Sie hat den Glauben ausgetauscht mit Religion. Du wirst als Kind getauft, dann kannst du leben wie ein Schwein und dann wirst du im heiligen katholischen Friedhof beerdigt mit dem Blick nach Osten und dann ist alles gut. Oder keine Ahnung, was die machen. Steht es im Wort? Nein, hat mit dem Wort nichts zu tun. Also, merkt ihr diesen Satz, diesen Vers, ist ganz, ganz wichtig. Du könntest von heute auf morgen die ganzen Irrenhäuser dieser Welt leer machen, wenn du ihnen das Wort geben würdest. Und da sitzen Leute, die sagen, ich habe die Dämonen gesehen. Und da sagt der Onkel Doktor, ja, hast du gesehen, ist klar. Jetzt nimmst du das blaue Pilzchen, um 12 das rote Pilzchen und heute Abend das gelbe. Weil die glauben denen ja nicht. Die erschrecken, ich war schon ein paar Mal dort. Wenn du sagst, ja, ich glaub dir. Hä? Wie, du glaubst mir? Sag, ja, ich glaub dir, ich sehe es auch. Du willst mir jetzt auf den Arm nehmen? Sag, nee, ich sehe es auch. Okay, da sind die völlig aus dem Häuschen, dass sie ernst genommen werden, weil die wissen ja nicht, wohin damit. Versteht ihr? Ich verstehe auch die Ärzte, die, wenn die nicht wiedergeboren sind, die wissen ja auch nichts. Ist ja für die alles Humbug. Aber wenn du denen sagen würdest, hey, du hast Autorität über die, nicht die über dich. Wie, was, wo, wie geht es? Wo kann ich das kaufen? Nichts kaufen, alles umsonst, hör mir zu. Versteht ihr, was ich meine? Aber wir kennen das Wort. Und es ist mit Sanftmut in uns gepflanzt. Warum? Weil wir es selber nehmen müssen. Gott stellt dir ein Schwert hin, wie bei König Arthur. Das Schwert steckt im Stein. Gott sagt, zieh es raus. Aber die meisten Christen stehen da und sagen, das haben schon 50 andere probiert. Das geht doch nicht. Ja, dann lass es. Tschüss. Hast verloren. Stell dich nochmal hinten in der Schlange an und denk mal nochmal drüber nach, was du gerade gesagt hast. Weil Gott ist gut. Gott kennt nur König Arthur. Es gibt nicht nur einen, es gibt viele. Und wenn du einmal gemerkt hast, dass der Teufel Angst vor dir hat, da geht's ab. Das ist gut. Ich weiß, der Teufel hat Angst vor mir. Ich bin mir sicher, der hat mehr Angst vor mir, wie ich vor ihm. Ich mag ihn nicht. Umsonst kommt er nicht dauernd. Es vergeht ja keine Woche in meinem Leben, wo der Stinker nicht irgendwo da ist. Ja, macht seinen Job gut. Aber es bestätigt mir immer noch, dass ich richtig bin. Wenn er nimmer kommt, dann werde ich nervös. Dann frage ich sofort, Herr, ist irgendwas? Bin ich auf falsche Richtung? Warum? Wenn der Teufel bekämpft ja nur die, die gefährlich für ihn sind. Wisst ihr, was sie im Vietnamkrieg gemacht haben? Die Offiziere haben all ihre Rangzeichen abgeschnitten. Und die haben sich nicht grüßen lassen mit militärischen Gruß. Warum? Weil die vietnamesischen Scharfschützen in den Bäumen waren. Und die haben geguckt, wer wird gegrüßt. Der Teufel macht es genauso. Der guckt, wo sind denn die, die da wissen, was los ist. Die sind gefährlich. Wow, zurück. Richter der Gedanken und Sinne im Herzen. Wisst ihr, was das bedeutet? Ausrichten, nicht verurteilen. Ausrichten. Richten. Richten, ausrichten, einrichten, einnotten. Gott richtet uns nicht. Das Wort Gottes richtet uns auch nicht. Sondern das Wort Gottes zeigt uns, wie es richtig geht. Das ist ein Riesenunterschied. Das Wort Gottes zeigt uns. Ich glaube, letzten Sonntag habe ich euch gefragt, wie bekämpft man Krankheit? Mit dem Wort Gottes. Du befehlst der Krankheit zu gehen. Du befehlst ihr zu gehen. Du sagst ja, du bist nicht Teil meines Erbes. Die größten Heilungszeugnisse sind von Leuten, wo der Arzt gesagt hat, ja, sie haben Krebs, und die Person hat gesagt, nein, ich habe keinen Krebs. Streitet mit dem Arzt, der denkt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber lieber denkt der Arzt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber du hast im Glauben einen Sieg errungen. Und du kommst nächste Woche wieder, macht Röntgenbilder und sagt, ja, verstehe ich nicht. Alles weg. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wo ich in meiner Badewanne, in unserer Wohnung, die Badewannenstange hinmacht da, die Duschstange und den Vorhang aufhängen und dann fliege ich runter. Boom, ich habe es krachen gehört. Bein gebrochen, unten, ne? Oh, Schmerzen wie Sau. Und damals war ich noch dumm, aber ich dachte, oh, klasse, 4 Wochen gelbe Schein. Oh, 4 Wochen Urlaub, herrlich. Komm, sei ehrlich, du bist kein Stück anders. Ich weiß das. So, ins Krankenhaus, klarer Durchbruch, schön, Chefarztbehandlung, 2 Krücken. Bärbel war an der Arbeit, ich den ganzen Tag allein daheim. Ich ist niemand da, der bringt mir was zum Essen, keiner Wasser, keiner macht mir einen Kaffee. Aufstehen, aufs Klo gehen, Schmerzen ohne Ende. Nach einer Woche habe ich gedacht, wahre Geschichte, ich habe gedacht, Jesus, gib mir auf die Nerven. Ich will nicht mehr krank sein. Ja, aber du hast dir es doch so schwer gewünscht, du hast dich doch gefreut. Sag, Herr, es tut mir leid. Dann sprich jetzt Heilung über dein Bein. Da habe ich gesagt, in Jesu Namen, Bein, du bist geheilt. Da bin ich draufgestanden, ging's. Da habe ich gesagt, Bärbel, ich bin geheilt. Sind wir ins Krankenhaus gefahren, Gips zum Chefarzt. Sag, was machen Sie schon wieder hier? Sag, ich bin geheilt. Wie, Sie sind geheilt? Sag, ich bin geheilt. In Jesu Namen habe ich mir noch nicht getraut. Da war ich, weiß nicht, wie alt war ich da? 3, 24, war ich noch ganz jung im Glauben. Ich habe von nichts eine Ahnung gehabt, aber davon ganz viel. Und er sagte, ja, wie? Sag ich, bitte machen Sie ein Röntgenbild, mein Bein ist geheilt. Da war er auf 180, aber er hat es gemacht. Da war er eine Stunde weg. Da kam er mit 3 Ärzten zurück. Haben sie zu dritt geguckt. Ja, das kann doch nicht sein, das gibt's doch nicht. Ich sag, machen Sie dem den Gips weg. Ja, das muss ein Fehler sein von der Röntgenaufnahme. Und ich habe genau beim ersten durch und beim zweiten war nichts mehr. Und da war schon meine Wade, rechts oder links, weiß gar nicht mehr, wie rum es war, war schon ein ganzes Stück kleiner als die andere. Und die andere war richtig dick, weil die musste ja alles arbeiten. Sah es lustig aus, war Sommer. Dachte ich, ein dünnes Beinchen, ein Hühnerbeinchen und ein anderes Beinchen. Aber Gott sei Dank, es wurde alles gesund. Und mit solchen Sachen lernst du, versteht ihr, was ich sagen will? Waren wir früher jung und dumm? Aber Gott war derselbe. Er hat sich entschieden, mich zu lieben, mit Crack oder ohne Crack, mit dünnen Beinchen, mit dicken Beinchen, egal was. Aber ich habe meine Lektion gelernt und gesagt, hey, ich möchte nie wieder gelben Schein. Ich möchte keinen gelben Schein mehr. Ich möchte gesund sein. Habe ich auch nicht immer geschafft, aber egal. Aber Stück für Stück für Stück führt Gott uns in die Freiheit. Und da habe ich schon gemerkt, wie das Wort Gottes funktioniert. Ich habe gesagt, in Jesu Namen, Bein sei geheilt. Mehr war es gar nicht, mehr wusste ich auch nicht. Ich habe dann selber gedacht, was? Aber da wusste ich schon, nicht sagen, kann das sein? Ist das wirklich? Ich habe gesagt, mein Bein ist geheilt, gut. Ich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Oh, war das schön, wieder in die Arbeit und wieder normal und alles so. Was ist mit deinem Bein? Ich denke, das war gewusst, ich bin geheilt. Okay, war mir egal, was die denken. Ah, der Arzt, Fehldiagnose und was ja alles ist, das ist mir doch egal. Denkt, was ihr wollt, Hauptsache ich gehe meinen Weg mit Gott. Ist Gott gut? Er ist ein Richter von Gedanken und Sinnen des Herzens. Das Wort richtet uns aus. Heilung gehört mir. Ich hätte auch 4 Wochen zu Hause bleiben können. Gott hätte mich deswegen nicht weniger geliebt. Versteht ihr? Aber mein schlechtes Gewissen wäre immer mehr geworden. Und irgendwie hätte ich gedacht, naja. Und ich hätte keinen Glauben entwickelt für Heilung. Ich hätte gedacht, na, que sera, sera, whatever will be, das ist halt so. Bin halt runtergefallen, der Teufel hat gewonnen, der Teufel hat mich runtergeworfen, ne, mein Bein, der Teufel. Kennst du so Christen? Nee, nix Teufel. Gott hat das letzte Wort. Du hast das letzte Wort, wenn du mit dem Wort Gottes arbeitest. Ist das cool? Wo? In mir. Ich bin die Baustelle. Ich bin die Baustelle. Sag mal, ich bin die Baustelle. Und es wird immer besser mit mir. Es wird immer besser mit dir. Baustelle ist gut. Und wenn man sich am Anfang überlegt, wo will ich das Bad haben, wo baue ich die Küche rein, was verfließen möchte ich, braucht man hinterher nicht wieder was rausreißen. Wenn man nicht hingeht und sagt so, oh, ich baue jetzt mal einem Martin ein Haus, der mag bestimmt schwarze Fliesen im Bad. Und der Martin kam und sagt, um Gottes Willen, das erdrückt mich hier, das ist ja wie in der Hölle. Wie kommst du auf schwarze? Sag ich, Martin, ich habe gedacht, du willst schwarze Fliesen. Martin sagt, reiß bitte wieder raus. So geht es manchmal Gott. Der kommt zu uns und warum wartest du nicht, bis ich dir meine Fliesen zeige? Ja, weil ich dachte, ich weiß so viel besser. Nee, wir wissen es nicht besser. Wir wissen es wirklich nicht besser. Das Wort Gottes arbeitet. Es ist lebendig. Wer weiß, wie es weitergeht? Schärfer und kräftig. Halleluja. Und da ist der Schlüssel für uns. Wenn wir mit dem Wort arbeiten, wissen wir, das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Ich hatte letztes Jahr in Amerika ein Wort für eine junge Frau und das habe ich schon 4 oder 5 Mal in meinem Leben gehabt. Und 4 von den 5 sind schwanger geworden. Und für sie hatte ich auch das Wort. Du wirst schwanger werden. Ja, wir probieren schon so lange, es heißt egal. Der Herr sagt mir gerade, du wirst schwanger werden. Oh, die hat geheult wie ein... Gestern hatte ich den Impuls, E-Mail hinzuschicken. Seit im September, kein Kontakt. Aber gestern habe ich den Impuls gehabt, schreib ihnen. Hab noch eine Weile gezögert und der Heilige Geist hat mich nicht von der Angel gelassen. Schreib jetzt. Habe ich geschrieben, kurz darauf, ich dachte, die schlafen bestimmt, nee, da, keine Ahnung. Hey Bruder, danke, dass du uns in Gebeten bewegst. Nee, meine Frau ist noch nicht schwanger, aber wir glauben, dass sie dieses Jahr schwanger wird. Weil ich habe dazu geschrieben, falls sie noch nicht schwanger ist, halte dran fest. Wenn Gott was sagt und es nicht gleich eintritt, heißt es nicht, dass er das nicht gesagt hat. Es heißt, sei geduldig, bis es kommt. Amen. Ein prophetisches Wort ist ein Same. Es braucht 3 Dinge. Das wisst ihr, habe ich euch schon mal gelehrt. Es braucht Erde, Wasser, Zeit. Erde ist dein Glaube. Du steckst den Samen in den Glauben. Ohne die Erde kann der Samen nicht wachsen. Du steckst ihn in den Glauben und sagst, so soll es sein, wie Maria, so soll es sein. Es war Glauben. Dann braucht der Same Wasser, das sind deine Gebete. Du betest immer wieder drüber und sagst, danke Herr, dass ich schwanger werde. Danke Herr, danke Jesus, das Baby kommt. Danke Jesus, dass ich schwanger bin. Danke, dass die Frucht kommt. Danke, ich weiß nicht wie, aber du hast gesagt und so wird es sein. Amen. So, und dann macht es nicht nach einer Stunde plopp und die Wehen treten ein. Sondern es braucht eine Weile. Und das ist die Zeit, die wir brauchen. Und das ist das größte Problem für Christen. Sie fangen an zu poolen. Schatzi, wo hast du den Samen rein? Da kommt ja gar nichts. Je höher die Berufung ist von einem Samen, desto länger wächst er nach unten. Auch das ist ein Problem für Christen. Sie wollen immer gleich sehen. Nee, du kannst nicht gleich sehen. das wächst erstmal nach unten und dann nach oben. Amen. Bevor ich predigen durfte, Mann, bin ich durch Täler der Tränen, durch Ablehnung und so weiter, durch viele Dinge. Wo wir in Amerika waren, waren wir in einer riesigen Gemeinde. Weiß nicht, wie viel, 1000, 2000 Mitglieder mindestens. Da gab es alles. Die hatten ein riesen Gebäude, einen eigenen Parkplatz, eine eigene Grundschule, einen eigenen Kindergarten, alles christlich. Busse, wo sie die Leute tausendeweise da hingekarrt haben. Wir waren da und dann waren wir im Hauskreis und es war langweilig. So habe ich gesagt, Jesus, wir wollen in eine andere Gemeinde. Ich will wohin, wo Feuer ist. Und dann gingen wir auf die andere Stadtseite, mussten bald eine Stunde rüberfahren. Da war eine neue Gemeinde in einer Bingo-Hall. Abends Alkohol, Zigaretten und alles und morgens Gottesdienst. Da bist du rein, da warst du nur vom Riechen war schon voll. Da warst du high. Da hat es gerochen, boah, ekelhaft. Aber die Herrlichkeit Gottes war da. Und da war es schön, da war es gut. Ja, und dann bin ich so nach und nach abgerutscht in die Welt mit allem, was dazugehört. Leider. Und dann fing ich an, über den Pastor zu schimpfen. Habe ihn da verurteilt, da. Ich habe ihn in der ganzen Gemeinde überall schlecht gemacht. Und erst kurz bevor wir zurück sind nach Deutschland, hat Gott einen Riegel vorgeschoben. Und er hat gesagt, ich werde 2 Jahre, Thomas, dich nicht mehr prophetisch gebrauchen. Weil du hast dich versündigt und hast über den Pastor gesprochen, ich habe es dir nicht erlaubt. 2 Jahre lang, kein einziges prophetisches Wort, keinen Eindruck, weder für mich noch für andere. Das war eine Trockenzeit. Das war meine Wüstenzeit. Nach 2 Jahren war ich durch. Habe ich gesagt, Herr, bitte bewahr mich, dass ich nie wieder über einen anderen urteile. Ich habe dem Pastor in einem Zeitraum von 30 Jahren 3-mal geschrieben, er soll mir vergeben, hat mir nie geantwortet. Wahrscheinlich ist er heute noch sauer. Vielleicht ist er auch schon gestorben. Ich glaube, er ist gestorben. Ja, er ist gestorben. Stimmt, haben wir ja erst geguckt, ja. Aber ich habe mich entschuldigt. Ich habe geschrieben, das war nicht gut, es tut mir leid und so weiter. Wenn er mir nicht vergibt, ist seine Baustelle. Aber ich habe mich entschuldigt. Es fiel mir nicht leicht, aber es war ein Bedürfnis. Wir lernen durch Tränen, durch Leid, durch Wüstenzeiten. Und wenn wir da nicht lernen, dann lernen wir nie. Aber Gott erlaubt uns nicht zu richten, uns zu überheben oder irgendwie meinen, wir haben jetzt die prophetische Gabe und dann können wir mitmachen, was wir wollen. Und da gab es Dinge, die nicht in Ordnung waren, aber es war nicht mein Business. Und Jesus hat mir nicht gesagt, richte du es, mach es groß, häng es an die Glocke, dass es jeder mitbekommt. Und dann haben sich die Leute so nach und nach von uns zurückgezogen und natürlich waren die Leute blöd. Boah, sind die Leute blöd. Lehnen uns auf einmal ab. Nee, die haben keinen Bock mehr gehabt auf das Gift, was ich verteilt habe. Verstanden? Wir gehen durch diese Dinge. Und wichtig ist, dass wir lernen. Dass wir daraus lernen. Gott sei Dank kommt jetzt Vers 14 bis 16. Damit es euch gut geht, damit ihr gut nach Hause geht heute und nicht traurig, oder? Und das schauen wir uns aber an in der neuen Genfer. Weil das ist eine super Übersetzung. Vers 14 bis 16. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben. Lass uns das mal sagen. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, nicht irgendwann haben werden, nicht, der ist nicht in der Ausbildung, er ist schon fertig. Und er steht vom Vater und bittet für dich. Haben wir uns das am Anfang angeschaut? Der steht vom Vater und präsentiert dich. Auch wenn du Bockmist gebaut hast, auch wenn du gerade total mit der braunen Masse beschmiert bist, es stört den Vater nicht, weil er hat eine Brille mit Doppelglas und da drin ist das Blut des Lammes. Und wenn er dich anschaut durch diese Brille, sinnbildlich, sieht er nicht deine Sünde, er sieht das Blut des Lammes. Und dafür hat er sich entschieden. Wie lang? Bis 31.12. Für immer, für immer. Halleluja. Und Jesus steht beim Vater und bittet für dich. Und sagt, Papa, guck mal, das ist mein Thomas. Er hat schon wieder Bock mich gebaut, aber. Und der Papa sagt, ja, Jesus, komm. Ich weiß, dass der Vater Jesus noch nie einen Wunsch ausgeschlagen hat. Weißt du das auch? Weil Jesus bittet ohne Sünde und nie für sich. Er ist ein hoher Priester, der würdig ist. Und wenn Jesus vom Vater steht und für dich bittet, dann hast du gewonnen. Weil was Besseres gibt es für dich nicht. Amen. Das ist der Sex am Lotto, im geistigen Lotto. Der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, der Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten? Ja oder nein? Wenn du gesündigt hast, dann wart nicht oder bleib im Jammertal oder denk dir, jetzt muss mir 3 Wochen schlecht gehen. Ich verdamme mich selbst, ich trottel, ich habe schon wieder gemacht, ich dumme Nuss, ich blöde Ochse. Nee, sag Jesus, tut mir leid, wasch mich rein mit deinem Blut, Herr, veränder mich, reinige meine Seele. Da, wo der Wunsch noch in meinem Herz oder meiner Seele ist, schneid es ab. Schneid es ab. Amen. Und er macht's. Er macht's. Und an dem Bekenntnis halten wir fest, dass er für mich gestorben ist und er den Preis bezahlt hat, auch für meinen Jetzt-Zustand. Viele, viele, viele Male, vielleicht sogar hunderte Male hat der Teufel es geschafft, im Anfang meines Glaubenslebens mir immer wieder weiszumachen, dass ich jetzt verloren bin oder dass ich jetzt die Zehnerkarte voll habe. Wenn ich das predige, nicht weil mir langweilig ist, sondern weil ich habe geglaubt, jetzt ist vorbei, jetzt habe ich meine Errettung verloren. Immer wieder kam er, jetzt ist deine Errettung weg. Warum konnte er bei mir andocken? Weil ich keine gute Lehre hatte aus dem Wort Gottes. Der Pastor erzählte, er war in Schweden Urlaub machen, er hat 3 riesige Lachse gefangen, das war eine Predigt von 1 Stunde. Was interessiert mich, dass der irgendwo in Schweden irgendwelche Lachse angelt? Das kann er von mir aus mal 5 Minuten mit einbauen, dann ist das okay. Aber das ist nicht Wort Gottes, ich lebe aus dem Wort Gottes, nicht von seinen Lachsen. Sind wir uns da einig? Wahre Geschichte. Ich lebe aus dem Wort Gottes, ich brauche Wort Gottes. Was kann, jeden Sonntag. Amen. Und das kostet Disziplin. Manchmal gehst du vielleicht hier raus und denkst, oh, ich wollte ein Eierbobei-Award, da kam er wieder mit der Keule und mit dem Schwert. Mir macht das auch nicht immer Spaß, aber ich weiß, Gott liebt euch. Und er macht, oh, weil es gut ist, 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 weil es gut ist. Nächste Woche habe ich Magen-Darm-Spiegelung. Und dann hat der Arzt mir gesagt, ja, wenn ich irgendwas finde in Ihrem Darm, darf ich das gleich entfernen? Habe ich gesagt, ja, natürlich, gleich weg mit. Ich lege mich doch nicht nochmal hin, 14 Tage drauf und genieße das. Oder? Ich weiß, da ist nichts. Aber wenn Gott dich hinlegt und dich untersucht, darf er dann auch gleich, wenn er was findet? Oder braucht er erst deine Erlaubnis? Ja, ich mache das noch gern, mal gucken. Das Einzige, was sich verschiebt, ist der OP-Termin. Aber die OP kommt. Glaub's mir. Die kommt. Spätestens, wenn Gott sagt, das Ding ist jetzt so groß, bevor es platzt, muss raus. Dann macht er eine Not-OP. Das wird noch schlimmer. Das ist nicht so angenehm wie eine geplante OP. Amen. Im Geist ist es dasselbe. So, nächster Vers. Jesus ist ja nicht, er ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Jesus ist nicht so ein heiliger Guru, ja, wo du denkst, oh, Mohammed unerreichbar, Buddha unerreichbar. Nee, Jesus war jemand wie du und ich, der kam mitten in den Dreck, mitten rein, mitten rein. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Wow, musste Jesus auf die Toilette? Wenn du das predigst in manchen Gemeinden, da werden die Gesichter ganz komisch. Wie kann er sowas sagen? Wie wagt er es? Aber Jesus hat gegessen und getrunken. Und ich lese nicht, sein Magen-Darm war ungefähr 1 Tonne schwer und er zog es 1 Meter hinterher oder so. Nee, ich bin mir sicher, so wie es reinkam, verließ es ihn wieder. Also war er auf der Toilette. Damals gab es noch keine Deo-Stifte. Ich bin mir sicher, dass der auch mal roch. Völlig menschlich. Wir lesen im Wort nicht, er roch nach 47:11 rund um die Uhr. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wow, sonst wäre er ein schlechtes Vorbild. Menschen wollen immer Menschen als Stars. Auch in der geistlichen Welt ist es so. Menschen wollen immer den christlichen Star. Und es geht so lang gut, wenn der Star, der vermeintliche Star, nicht merkt, dass er das stoppt und es laufen lässt. dann wird Gott diesen Star fallen lassen wie eine Sternschnuppe, damit die Leute erkennen, wow, hätte ich nie von ihm gedacht. Verstanden? Immer und immer wieder hörst du auf der ganzen Welt, das ist im Teufel sein Lieblingsding, Pastor fiel in Ehebruch. Ich habe immer gesagt, wenn die Gemeinde mal groß wird und ich eine Sekretärin brauche, ist die alt und nicht so schön. Ja, weil manchmal ist der Pastor mit der länger zusammen wie mit seiner Frau den Tag über. Und wir sind alles Menschen und da ein bisschen und da und oh, wir kennen das doch alle, oder? Beugt doch dem Ganzen vor. Wenn du gern einen lupfst, dann tu doch nicht die Whiskyflasche oder die Wodkaflasche im Schrank verstecken, weil die redet irgendwann zu dir. Thomas. Und du denkst so, wer spricht denn da? Nee. Weisheit. Und Jesus war auch ausgesetzt. Ich bin mir sicher, da waren Frauen, die standen auf den. Und ich habe euch schon mal gesagt, Salbung macht attraktiv. Salbung macht attraktiv. Auch satanische Salbung macht attraktiv. Ich habe euch mal erzählt von dem Interview, wo sie 1934 zwei Frauen interviewt haben über Adolf Hitler. Und die waren begeistert. Er sieht ja so gut aus. Habe ich gesagt, reden wir vom selben Adolf? Der war ja nicht hübsch, der Mann, oder? Oh, der ist groß und schlank und... Oh, hä? Was? Hä? Das macht blind. Salbung ist attraktiv und die kann auch mal bei Menschen, die nicht geheilt sind, in die falsche Richtung gehen. Und da spüren Frauen sexuelle Anziehung an Pastoren, die nicht sauber ist. Oder umgekehrt, ist egal. Aufpassen, Stopp sagen. Stopp bis hierhin nicht weiter. Darf ich vorstellen, meine Frau? Oh, wir sind schon so lange zusammen, wir lieben uns. Besser jetzt als nachher. Amen. Weisheit. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Predigt heute ist. Ich fühle mich ja ganz komisch, aber. Und er weiß genau, was los ist. Jesus kann sich in dich reinversetzen. Er kann sich sogar reinfühlen. Er weiß, wie sich das anfühlt. Aber er blieb ohne Sünde. Ist das gut? Halleluja. Nächster Vers und unser letzter. Und wir kommen zum Ende der tollen Predigt. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. In Klammer Demut. Siehst du den Unterschied zwischen Christen, die ein Problem haben? Zwei Christen, beide haben dasselbe Problem, vielleicht Krankheit mit Todesdiagnose. Der eine sagt Jesus, ich gehe jetzt beten. Papa, ich komme jetzt vor deinen Thron und mein Leben gehört dir und du hast mich errettet und Jesus hat den Preis bezahlt. Mein Leben ist in deiner Hand. Sterbe ich, lebe ich. Amen. Die Bibel sagt, lebe ich oder sterbe ich des Herrn, lebe ich des Herrn. Und der andere sagt, boah, so ein Mist, wie kann Gott das zulassen? Boah, ich habe gedacht, Und die gehen nicht vor den Thron Gottes. Die sind ganz weit weg vom Thron Gottes, weil sie stinkig sind auf Gott. Kennt ihr solche Christen schon mal erlebt? Du kannst mit denen nicht reden, du kommst auch nicht ran. Und die lassen dich keinen Satz zu Ende reden. Sie fallen dir ständig ins Wort. Ich habe so Leute so satt, ich habe keinen Nerv mehr drauf, ehrlich. Ja oder nein? Ist es so? Ja. Gott liebt jeden, gibt jedem eine Chance. Aber hier heißt es, wir wollen voller Zuversicht, egal was dein Problem ist, du kannst auch vor den Thron und das solltest du tun, wenn du einfach nur sagst, Papa, ich hab dich so lieb. Ohne immer mit dem Einkaufszettel zu kommen. Einfach nur sagen, Papa, ich hab dich so lieb. Und wenn du das trainiert hast, dann kommst du auch gerne zum Papa, wenn ein Problem ist. Stimmt's? Wenn du das Vertrauen aufgebaut hast, in guten Tagen kommst du auch in den schlechten Tagen. Ist so, gell? Wir wollen also mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt. Tut er das? Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Wer weiß noch den Unterschied zwischen Erbarmen und Gnade? Weiß es noch jemand? Erbarmen ist, du schuldest mir 100 Euro und ich schenke sie dir. Das Erbarmen. Ich habe Erbarmen mit dir, weil du es mir nicht zurückzahlen kannst. Gnade ist, du schuldest mir 100 Euro, ich schenke sie dir, erlass dir die 100 Euro und schenke dir nochmal 100 dazu. Das ist Gnade. Gnade beschenkt dich. Jesus hat dich beschenkt. Du hast nicht nur Gottes Erbarmen für deine Sünden, sondern er hat dich noch zum Sohn gemacht. Vom Schuldiger verloren zum Sohn, reich gemacht zu jedem guten Werk. Ist das cool? Der uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Seht ihr das? Wir bekommen Hilfe. Aber der erste Schritt ist Wort Gottes, fighten. Und dann vor den Thron der Gnade kommen. Warum? Weil wir Jesus haben, der für uns fürbittet und der uns zeigt, wie es funktioniert, wie wir den Sieg haben in unserem Leben. Ist es cool, wenn wir ausgebildet werden vom Heiligen Geist und selber wissen, wie es geht? Stell mal vor, ab jetzt bist du in der Lage, jede Krankheit zu besiegen, schon im Keim. Würde das Spaß machen oder wäre das, das ist ja mal langweilig, ich war so gern krank. Nee, natürlich würdest du gern weitermachen und sagen, hey, wenn der Schnupfen gehen muss, muss auch der Krebs gehen, weil das ist kein Unterschied. Und wenn du das für dich gelernt hast, wie leicht wird es für die anderen? Ich möchte dahin. Ich möchte dahin. Und ich bin auf dem Weg und ich lasse mich gebrauchen. Aber es liegt so viel an uns. Nochmal, es trennt Mark und Bein, Seele und Geist, lebendig, kräftig, scharf. Zuerst bei mir und auch bei den anderen. Halleluja. Ist das gut? Halleluja. Papa, danke für das Wort heute Morgen. Danke für jeden, der das hört, auch im Internet. Danke für die Menschen, die du so sehr liebst, dass du sie nicht lässt, wie sie sind, sondern dass du mit uns gehst von Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft. Danke, dass wir nicht länger Unmündige sind, sondern dass wir in den Glauben kommen, dass wir in die Herrschaft des Christus kommen. Immer mehr, täglich immer mehr. Und dass die Zeichen und Wunder folgen denen, die da glauben. Und danke, dass unser Glaube immer stärker wird, weil der Unglaube keine Möglichkeit mehr hat zu wachsen in unserem Herzen oder unsere Seele reinquatscht, wo wir limitiert sind auf das Irdische. Nein, wir sind unabhängig, wir sind Himmelsbürger und wir ziehen aus dem Himmel und wir bringen es zurück in den Himmel. Und danke, dass wir reich gemacht sind zu jedem guten Werk. Danke, dass wir ein Erbe haben in Christus, was uns befähigt, mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Denn du hast gesagt, mein Wort in deinem Mund ist genauso kraftvoll wie mein Wort in meinem Mund. Und danke, Jesus, dass wir Vollmacht haben über alle Macht des Feindes und nichts wird uns schaden. Danke, dass alles, was einen Namen hat, sich beugen muss und jedes Knie sich beugen muss und bekennen muss im Himmel, auf der Erde und unter der Erde und bekennen muss, dass Christus der Herr ist. Halleluja. Danke, dass wir herrschen dürfen und dass du uns so sehr vertraust und an uns glaubst, dass du uns alles anvertraust, die Geheimnisse des Reiches Gottes und deines Wortes. Danke, Jesus, dass es immer besser wird und dass wir weit überwinden. Egal wie finster es da draußen wird, das Licht in uns wird immer heller und stärker. Halleluja. Amen. Yes.